Der Papstbesuch ist für uns eine weltpolitische, unheimlich interessante Sache. Und die Kirche von Kuba ist natürlich im Blickpunkt der Weltkirche. Sie hat ja schwere Zeiten durchgemacht. Und heute hofft sie wieder aufs Neue, dass sie in Freiheit ihren pastoralen, sozialen und edukativen Auftrag wahrnehmen und gestalten kann. Die Opposition, die Sie gerade ansprachen, erwartet natürlich, dass die Menschenrechte wieder mehr in den Blickpunkt kommen und sie geachtet werden. Die Demokratie wird als Gesprächsthema verstärkt in die Mitte gestellt und natürlich die Stärkung ihrer oppositionellen Bewegung. Leider ist ja die Opposition stark zerstritten.
Ja, die Opposition erhofft sich ja vom Papstbesuch eine Stärkung der Menschenrechte auf Kuba. Die kubanische Bischofskonferenz hat in diesen Tagen solche Erwartungen noch so ein wenig gedämpft. Sie betonte, Benedikts Besuch habe in erster Linie pastoralen Charakter. Sieht das das einfache kubanische Volk eigentlich genauso? Und die Partei, was hat die denn eigentlich für ein Interesse, den Papst auf Kuba zu empfangen?
Das Volk erwartet eigentlich alle bürgerlichen Freiheiten in jeder Richtung und bessere Zeiten in materieller und ideeller Hinsicht. Und natürlich auch die Partei ist ja so die einladende Größe des Volkes. Dort wird internationale Aufwertung erwartet, dass dann Staatsbesuche im Gefolge des Papstbesuches kommen könnten. Dann natürlich die Hilfe bei der Sicherung der Revolution durch ein braves Volk, dass das Volk immer schön still ist und mitmacht. Und natürlich auch wegen der ökonomisch schwierigen Lage eine Vermittlung in Richtung ökonomischer Hilfe. Zum Beispiel, dass das Wirtschaftsembargo der USA abgebaut wird.
Man hört auch, dass sich viele Kubaner eine Geste der Versöhnung zwischen Vatikan und Landesführung erhoffen. Offiziell ist der heute ja gesundheitlich schwer angeschlagene Revolutionsführer Fidel Castro ja noch immer aus der Kirche ausgeschlossen, seit ihn Papst Johannes der 23. im Jahr 1962 exkommunizierte. Papst Johannes Paul II. Setzte damals bei seinem Besuch 1998 auf Kuba auf Dialog. Er sprach davon, dass sich Kuba der Welt und die Welt sich Kuba gegenüber öffnen müsse. Wird Papst Benedikt hier auch die Hand ausstrecken? Was werden die Themen dieser zweiten Papstreise ins sozialistische Kuba sein?
Ja, dieser kluge Leitsatz gilt natürlich auch heute. Aber wenn man jetzt zurückschaut, kann man sagen, es ist eigentlich alles gesagt worden beim damaligen Besuch und muss doch wieder heute neu gesagt werden. Und das gelingt Papst Benedikt in der Regel exzellent. Die Themen werden sein die Einheit der Kirche, Bischof, Priester, Laien, die Ehe und die Familie, die Solidarität des Volkes untereinander, die Laien in ihrer wachsenden Verantwortung. Und dann wird er sicher auch wieder sagen, und da trifft wieder in das Herz, positiv in das Herz der Menschen, habt keine Angst, öffnet heute euer Herz für Christus. Und der Gesellschaft wird er vielleicht sagen, habt Mut zur Öffnung. Die Kirche ist nicht gegen euch, die Kirche ist für euch und versöhnt euch. Lasst euch mit Gott und untereinander versöhnen. Und denen in der Gemeinde wird er sagen, besucht die Menschen, macht Mission in eurer Pfarrei, sagt den Menschen, dass Christus euch liebt.
Die Kirche macht auf Kuba ja heute einen ziemlichen Spagat, einerseits Annäherung an die politische Führung, andererseits immer wieder auch Kritik. Als Durchbruch gilt die Aufnahme von Vermittlungen, ausgelöst durch Kardinal Jaime Ortega mit Raúl Castro. Da ging es um die Freilassung der politischen Gefangenen. Die Gespräche begannen im Mai 2010. Einige Beobachter werten diesen Schritt als einen Wendepunkt, an dem Kubas Kirche endlich wieder stärker als gesellschaftlich gestaltende Kraft in den Vordergrund getreten ist. Dass der kommende Papstbesuch in irgendeiner Weise politisch instrumentalisiert wird, das will Kubas Kirche dann aber doch nicht. In der letzten Woche kritisierte sie scharf die Besetzung von Kirchen durch politische Aktivisten, unter anderem in Havanna. Die wollten mit der Aktion eben auf die Lage der Menschenrechte aufmerksam machen. Wir hören auch regelmäßig vom brutalen Vorgehen gegen die Menschenrechtlerinnen Damen in Weiß, die an immer noch Gefangene in den Gefängnissen erinnern, regelmäßig. Das muss ja auch der Kirche aufstoßen. Droht der kubanischen Kirche, Herr Bautz, angesichts dieser Herausforderungen keine Zerreißprobe?
Ja, Sie sprechen schon diese schwierige Situation an, aber man muss auch sehen, die Kirche ist für alle da, nicht nur für eine Gruppe. Sie muss sich natürlich immer für die Entrechteten und Verfolgten einsetzen, das ist auch ganz klar. Auch wenn sie dadurch sich irdische Nachteile einhandelt. Sie muss klug vorgehen, aber geradlinig in ihrer Haltung. Sie ist zuerst dem Evangelium verpflichtet. Gleicht euch nicht dieser Welt an, heißt es ja in der Heiligen Schrift. Wandelt euch durch neues Denken. Es ist auch immer wichtig zu wissen, wie man das macht. Jedem die Wahrheit zu sagen, die ihn betrifft, nicht über den abwesenden anderen zu schimpfen. Und vielleicht dazu, wie man mit Freunden spricht, aber klar und ohne Wenn und Aber die Dinge ansprechen, den Mut haben dazu. Dieser Mut fehlt manchmal der Kirche. Die Menschen sind verängstigt noch aus der Erfahrung der Vergangenheit. Aber das ist es vielleicht, was die Kirche heute tun muss. Für jeden da sein, aber nicht nur für einen. Natürlich will sie von der Seite und der Sicht der anderen Gruppen vereinnahmt werden. Aber das darf sie auch wieder nicht. Sie hat ihren Auftrag ganz speziell und dieser Auftrag ist unverzichtbar in der Entwicklung der Gesellschaft von Kuba heute.
Schnell könnte sich die Lage auf Kuba schon bald verändern. Die Tage der Castros sind gezählt. Viele Gruppen im In- und Ausland denken heute schon an eine neue Zukunft des Landes. Und da sind natürlich auch ganz unterschiedliche Interessen im Spiel. Vor Hintergrund dieser Phase, dieser Endphase, so kann man ja vielleicht schon sagen, wo sehen Sie da, Herr Bautz, heute die wichtigste Rolle der katholischen Kirche auf Kuba?
Also das wichtigste Wort, was mir dabei einfällt, ist Versöhnung. Sie wissen ja, dass noch viele Rechnungen aus der Vergangenheit unbeglichen sind und dass natürlich die Versuchung immer da ist, die Rechnung dann zu begleichen, wenn eine neue Freiheit oder ein neues politisches System installiert werden sollte. Aber hier hat die Kirche eben die Aufgabe, zur Versöhnung aufzurufen. Auch die Familien sollen gestärkt werden. Die Laien, schon angesprochen, übernehmen die Katechese. Es gibt praktisch keine pastorale Arbeit mehr ohne die Laien, ohne deren Beitrag und deren Hilfe. Jede Mission, die man in einer Pfarrei durchführt, wird immer ganz stark mit von Laien geprägt und sie kommen gern, sind den ganzen Tag da, manchmal auch sind sie müde am Mittag und in der brennenden Sonne fällt es ihnen nicht ganz leicht, aber sie sind da und am Schluss müde, aber glücklich.
Und meinen Sie, dass diese Stimme, der auch vom Volk gehört werden wird?
Also ich denke, die zum Sonntagsgottesdienst kommen, auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch noch außerhalb der Kirche eine Reihe von Sekten und von anderen christlichen Gruppierungen. Da wage ich mir kein Urteil darüber zu fällen, aber die katholische Kirche hat als wichtigstes Programm Versöhnung mit allen Menschen, das Gespräch, die Einladung. Und das liegt auch dem kubanischen Volk in seinem Grundcharakter, dass man miteinander spricht, dass man einlädt, dass man den anderen versteht. dass man Feste feiert. Das alles ist sehr kommunikativ. Und Sie wissen auch, es gibt keine Zukunft für das kubanische Volk, außer man versöhnt sich.
Perspektiven des Landes. Welche Rolle könnten und sollten die Exilkubaner in diesem Kontext spielen?
Es ist eine, Sie sagen es richtig, äußerst wichtige Gruppe für die Zukunft. Und zwar besonders für die Ökonomie des Landes. Es sind ja Leute, die Geld haben in der Regel. Es ist wichtig, diese Gruppe zur Mäßigung zu motivieren. Nicht die schnelle Wende wird es in Kuba geben, sondern den langsamen Übergang zur Demokratie. Wenn man zum Beispiel alles, was die Exilkubaner beanspruchen könnten und möchten, zurückgibt, würde der Staat sofort bankrott sein. Und das kann ja nicht das Ziel einer Entwicklung sein. Sodass die Kirche hier vermitteln wird und motivieren wird und an die Zukunft denken lässt, dass es eine gerechte Zukunft für alle gibt und auch diejenigen, die sehr hohe Ansprüche anmelden, dass man denen sagt, es kommt nicht auf den Einzelnen an, es geht euch ja nicht schlecht, es kommt auf das ganze Volk an, das ganze Volk braucht eine Zukunft.
Jetzt kommen wir doch mal zu Ihnen persönlich. Sie selbst waren ab 1997 für fast 10 Jahre auf Kuba. Bis heute fahren Sie jährlich hin und haben zahlreiche Kontakte gehalten. Als Sie damals kurz vor Besuch von Papst Johannes Paul II. Auf die Insel kamen, hatten Sie Ihre eigenen Erfahrungen aus der ehemaligen DDR mit im Gepäck. Wie hat sich Ihrer Beobachtung nach denn das Verhältnis zwischen Staat und Kirche auf Kuba seit dieser Zeit entwickelt?
Ja, es ist wirklich eine Entwicklung, die mal nach vorn und mal nach hinten losging. Aber vielleicht mal persönlich. Ich bin zuerst zu einer Probe, zu einem Probebesuch nach Kuba gefahren und habe den Menschen gesagt, ich werde kommen, wenn ihr mich möchtet, um das Kreuz mit euch zu tragen. Und als ich dann dort war, habe ich mir gedacht, das ist nicht genug. Ich möchte mit euch Auferstehung feiern, habe ich dann den Menschen meiner Gemeinde dargestellt. Und es ist wohl auch wichtig, dass Auferstehung das eigentliche Thema ist. Das Kreuztragen, das ging viele Jahre hindurch. Sie wissen ja, dass die Revolution kam, dann die Exilkubaner versuchten, das Land zurückzugewinnen, 1961, dass dann 130 Priester und ein Weihbischof ausgewiesen wurden aus dem Land und dass 25 Jahre absolute Funkstille war und die Kirche beschimpft wurde und niemand sich traute, einen Pfarrer in sein Haus einzuladen. Man kann so sagen, dass 86 das erste Mal die Kirche sich getroffen hat und überlegt hat, wo stehen wir, wie geht es in die Zukunft, die Katechese neu organisiert wurde. Man kann sagen heute, dass die Kirche so die Taktik hat, 2 Schritte nach vorn zu gehen und 1 Schritt zurück. Wieder 2 Schritte nach vorn und 1 zurück. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Der Staat ist zufrieden, wenn die Kirche nicht allzu aufmüpfig wird. Er muss aber begreifen, dass die katholische Kirche nicht gegen ihn ist, sondern für das Volk, für das Vaterland, für den inneren Frieden, eine Kraft, auf die man überhaupt nicht mehr verzichten kann. Die Kirche trägt auch Verantwortung für die Gesellschaft.
Und wie macht sich die Kontrolle des Staates heute bemerkbar?
Man weiß natürlich auch, dass jeden Sonntag Spitzel im Gottesdienst sitzen, manchmal die Chefspitzel, manchmal kennt man sie nicht, dann wieder kennt man einige. Aber es ist wichtig, keine Angst zu haben. Durch die Erfahrung in der DDR konnte ich mit diesen Dingen relativ locker umgehen. Kein Mensch hat ja die Möglichkeit, in seine eigene Vergangenheit zurückzureisen. Meine Reise nach Kuba war eine solche Reise in meine Vergangenheit. Es war interessant, noch einmal alles in gleicher Weise zu erleben und auch den Mut zu haben, zu widerstehen und den Menschen freundschaftlich zu begegnen. Ohne diese freundschaftliche Haltung hat man es in Kuba sehr schwer. Aber ich denke, der Papst wird als ein solcher Freund nach Kuba reisen.
Papst Johannes Pauls Kuba-Besuch hat der Kirche dort neue Kraft gegeben. Wie erinnern Sie sich denn an diesen Besuch? Was hatte er für eine Wirkung?
Also durch die Visite des Papstes Johannes Paul II. Ist die Kirche aus der Ecke herausgekommen, wieder in den Blickpunkt der eigenen Gesellschaft, aber auch der internationalen Völkergemeinschaft. Es waren sehr viele Menschen damals da. Ich konnte auch an diesem Tag da sein, auf der Plaza, im Zentrum von Havanna, wo auch Fidel Castro anwesend war. Und der Papst wie ein Freund zu den Menschen gesprochen hat. Ich denke, dass die Eucharistie auch dort das Entscheidende ist. Und wenn die Gemeinde merkt, dass der Pastor, der Pfarrer sich um die Gemeinde kümmert, dass die Kranken nicht vergessen werden, die Armen auch im Blickpunkt stehen, dann kommen die Menschen. Das kubanische Volk ist ein sehr lernwilliges Volk. Und die Gemeinschaft, die die Gläubigen dort erleben, jeden Sonntag aufs Neue, ist ein großer Wert. Die Gemeinschaft der Glaubenden. Es werden dort relativ viele Kinder getauft. Ich durfte in diesen knapp 10 Jahren 3000 taufen. Dann die Katechese geschieht für Kinder und Jugendliche. Und es gibt auch interessante Modelle, zum Beispiel im Oktober, dass in einer Gemeinde 5 Gruppen aufbrachen, Rosenkranz organisierten, die Nachbarn einluden und sagen, heute beten wir für euch und eure Familien, für eure Kinder, für die Kranken eurer Familien. Das haben die Kubaner sehr hoch geschätzt. Das war nicht nur irgendeine pastorale Sache, sondern das war so menschlich, so toll bezogen auf die Anwesenden.
Wichtige Etappe, ja ein historisches Ereignis für Kubas Kirche, war ja die Einweihung des Priesterseminars bei Havanna durch Raúl Castro im November 2010. Das war wohlgemerkt das erste Priesterseminar, die erste Einweihung eines Priesterseminars seit einem halben Jahrhundert. Wie sieht es denn mit den geistlichen Berufungen auf Kuba aus? Haben die in den letzten Jahren zugenommen?
Priester- und Ordensstand und den Nachwuchs, da gibt es nicht so viel, leider. Da ist die Weltkirche angefragt, deswegen waren auch in der Diözese die Hälfte ausländische Missionare, die andere Hälfte einheimischer Klerus. Also der Frühling ist schon spürbar, aber ich fahre auch immer wieder, wenn ich jedes Jahr einmal hinfahre, wie geht es euch, was macht euch Sorgen? Es gibt auch immer wieder neue Sorgen. Es gibt auch Nöte, materielle Nöte. Und da können wir ja hier etwas behilflich sein, wenn es auch nicht das Wichtigste ist. Aber Notlindern ist schon eine Sache christlicher Mitbrüderlichkeit und Mitschwesterlichkeit.
Wenn Sie von dem Gemeindeleben erzählen, klingt durch, dass die Laien auf Kuba eine besondere Rolle spielen, vielleicht auch gerade wegen der eingeschränkten Möglichkeiten der katholischen Kirche und der großen Notwendigkeit bürgerlicher Solidarität angesichts der wirtschaftlich ja auch sehr schweren Lage. Kann man das so sagen?
Kuba ist ohne seine Laien nicht mehr denkbar. Ich meine besonders das kirchliche Leben. Aber die Laien müssen auch gebildet werden. Deshalb gibt es eine Glaubensbildung und die Jesuiten haben das in Havanna wunderbar aufgebaut. Aber auch die anderen Gemeinden führen in ihren Ferien, in den Kinderferien, Glaubenskurse durch und mit einer sehr regen Beteiligung, wie ich festgestellt habe. Und nach diesem 8-tägigen oder 14-tägigen Glaubenskurs, dann ist gleichsam die Gemeinde erneuert und man trägt das gern hinaus in die Kinder- und Jugendgruppen, sodass jedes Jahr ein Stück doch Zuwachs und ein Fortschritt zu spüren ist.